Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen dazu und die wichtigste Meldung ganz am Anfang. Am 2. Juni kommt der Meister zu uns. Wir dürfen auf Knien zu ihm rutschen in die Waldbühne und ihm den Soundcheck Award natürlich versuchen auf die Bühne zu werfen. Neil Young also in Berlin, ausverkauft, klar. Aber es gibt am 31. Mai natürlich einen Soundcheck und das ist der Wir verehren Neil Young Soundcheck live vor Publikum im C-Club zu Berlin. Und da sind alle herzlich eingeladen, da hinzukommen. Der Eintritt ist frei, die Getränke natürlich nicht. Wir müssen ja ein bisschen was verdienen. Aber wer mal gucken will, wie sehen diese merkwürdigen Figuren, diese Homunkuli vielleicht sogar aus, die da jeden Freitag Zeug erzählen, da ist die Chance da. C-Club, 31. Mai, 20 Uhr öffnen sich die Türen, 21 Uhr beginnt die Show. Und dann gibt es vielleicht noch eine Überraschung. Nein, nicht Neil Young. Den würden wir ja gar nicht fordern. Das ist dann schon zu spät am Abend, 23 Uhr. Da muss der auch im Bett sein, in seinem Alter. Vielleicht gibt es eine Überraschung, aber auf jeden Fall gibt es den Soundcheck mit auserwählten Kritikern und der Crew. Ich hoffe, dass alle kommen. Alle sind eingeladen, natürlich auch die ja sonst die Sendung mitgestalten. Die kriegen auch sogar ein Freigetränk und eine Pfandmarke dazu, damit man vielleicht sich noch ein bisschen was dazu verdienen kann. Denn so richtig viel können wir ja nicht bezahlen. Das wissen auch die Gäste heute am Martin Böttcher. Hallo.
Hallo.
Kommt aber trotzdem. Auch Jörg Wunder.
Ja, ja. Kannst du den auch nicht leisten, wegzubleiben.
Was soll man auch Freitagabend bei diesem Wetter machen?
Ne? Eben.
Oliver Schwesig, schönen guten Abend.
Hallo.
Ich bin Andreas Müller. Jochen Saub ist unser Techniker. Es geht um neue Platten von Dexter, The National, Jamie Cullum und Daft Punk. Martin, bitte.
Daft Punk aus Frankreich sind eine der großen Bands unserer Zeit. Noch keine überlebenden Dinosaurier wie die Stones oder auch Depeche Mode, aber eine, die weltweit für Bewegung sorgt, wenn eine neue Platte oder überhaupt irgendwas Neues von ihnen angekündigt wird. Dabei ist das bisherige Schaffen der beiden Langzeitfreunde, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, ich und Französisch ist immer so eine Sache, Thomas Bangalter und Guy Mann zumindest auf dem Papier sehr überschaubar. Die neue Platte Random Access Memories ist erst ihr viertes Studioalbum und das in 20 Jahren Bandgeschichte. Es gibt außerdem einen Soundtrack von ihnen für die müde Fortsetzung des Cyberspace-Abenteuers Tron und zwei Filme, das eine ein Manga-Abenteuer, das andere ein seltsam trauriges Werk über zwei Roboter im Daft Punk-Look, also mit den charakteristischen Helmen, die dafür gesorgt haben, dass kaum jemand weiß, wie Daft Punk eigentlich aussehen. Und die Musik? Daft Punk haben beinahe im Alleingang den Begriff French House weltweit bekannt gemacht. Sehr eingängiger, grooviger Filterhaus, der Samples aus alten Disco- und Funkstücken auf sehr moderne Art und Weise neu erklingen lässt. Beim neuen Album, dem ersten seit 8 Jahren, aber alles ein bisschen anders, keine Samples, alles live eingespielt mit prominenten Gästen von Nile Rodgers bis Pharrell Williams. Eine Verbeugung vor Disco und Softrock, so scheint es, unter dem Strich aber vor allem eins, Pop.
Hit.
Mit 10 Meter großen Buchstaben geschrieben.
Hit.
So wie das Hollywood-Monument oder so.
Monströs, monströs, Get Lucky, Daft Punk aus ihrem neuen Album Random Access Memories hier im Soundcheck auf Radio 1. Der Song natürlich schon Around, nicht Around the World. Doch, wahrscheinlich auch. Seit einiger Zeit und perfide, unglaublich, so macht man das. Vielleicht braucht man aber wirklich Nile Rodgers, die geschmeidigste rechte Hand, die ein Gitarrist auf der Welt haben kann, der das hier mitgeprägt hat natürlich. Pharrell singt, als hätte er nie was anderes gemacht, als so zu singen. Und es wird in wenigen Zeilen erklärt, worum es Männern und Frauen jeweils im Club geht. Er ist die ganze Nacht auf, um Glück zu haben. Und Glück heißt natürlich nichts anderes, als vielleicht noch zum Volkszug dann zu gelangen in der Nacht.
Aber immerhin wird er dann irgendwann vom I'm up all night to get lucky ist dann we're up all night to get lucky. Also er versucht sie schon mit ins Boot zu holen. Naja gut, okay. Das mit liegt in der Natur der Sache. Ein fantastisches Stück. Einer von etlichen Höhepunkten einer, wie ich finde, auch fantastischen Platte, die zwar mit einem irrwitzigen Bohai, einer Bugwelle an PR-Aktionen, Aufwand, an Sachen irgendwie vor sich hergeschoben hat, dass ich schon erst dachte, oh nee, ich will es fast gar nicht hören. Aber als ich dann es dann endlich hören durfte, das wurde ja auch sozusagen eine tierische Geheimniskrämerei gemacht, bis man dann endlich sozusagen da einen Stream kriegte und so, dachte ich dann auch wirklich, wow, das ist es doch wirklich wert irgendwie. Also ich kann zwar diesen ganzen Authentizitätsquatsch, so es muss alles echt gespielt worden sein, es muss ein richtiges Orchester dabei gewesen sein und die ganzen Legenden, Giorgio Moroder, Nile Rodgers, andere, die man jetzt nicht so sehr kennt, der Songwriter, wie heißt er noch?
Paul Williams.
Paul Williams, genau, der ja für die Carpenters irgendwie ein paar Riesenhits geschrieben hat und hier auch ein Stück singen darf und ein anderes auch noch komponiert hat. Also es ist ein Riesenaufwand betrieben worden, aber das Ergebnis rechtfertigt es irgendwie. Also es ist eine großartige Platte, die als Platte funktioniert, aber auch die in den einzelnen Songs oder Tracks oder wie man es nennen soll, funktioniert, wie ich finde.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Was mich gewundert hat bei dem ganzen Bohai sind natürlich, Martin, wir haben uns vorhin ja darüber unterhalten, die Erwartungen extrem hochgeschraubt worden. Und ich kann die Kritiker verstehen, die da ein bisschen enttäuscht waren zunächst, weil sie eine Platte bekommen haben, die jetzt gar nicht so sehr in die Zukunft weist, sondern es gibt, ich glaube im Spiegel stand das nicht, einen einzigen Ton dabei da drin, den man nicht irgendwie noch woanders von früher her kennt.
Kann ich nur sagen, Kritiker, Propitiker oder so ähnlich, denn Soundcloud wird gerade geflutet mit Remixen. Also es ist wirklich, wir werden in 2 Tagen das komplette Album in Remix-Versionen, also inoffiziellen Remix-Versionen haben, und zwar pro Song 20, 30 oder so von Get Lucky. Ich weiß nicht, wie viele gibt's da schon, 3-stellig inzwischen oder so, keine Ahnung. Das ist das, was zählt. Also das, was wir da so gelesen haben, finde ich, in letzter Zeit, sagt doch sehr, sehr viel mehr über die Kritiker aus, als über dieses Album, das hier vorliegt. Denn natürlich kann man Erwartungen hochschrauben, aber vielleicht sollte man dann auch erstmal einfach umgehen mit dem, was man da zu hören hat.
Ja, wobei das mit diesen ganzen Remixen, das ist ja eher so eine Sache, Daft Punk sind so unglaublich populär.
Aber das zeigt ja die Bedeutung einfach auch.
Ja, aber jeder möchte, ich glaube eher, das ist so, jeder, der so halbwegs nach vorne denkt und weiß, wie inzwischen das funktioniert mit der Musik und wie man sich selber einen Namen macht, der weiß, auf Daft Punk guckt gerade die ganze Welt. Wenn ich hier einen guten Remix mache, guckt zumindest ein Teil dieser Welt auch auf mich. Und so funktioniert das.
Passt aber zu dem, was ich eben gesagt habe.
Natürlich, klar.
Da spricht er mir ja gar nicht.
Doch, ein bisschen schon. Also es ist eine andere Motivation dahinter. Aber egal, was ich dazu sagen wollte, war ja eigentlich was ganz anderes. Meiner Ansicht nach ist gar nicht so viel Aufwand mit diesem Album betrieben worden. Und zwar schon in der Produktion nicht. Ich meine, da ist eine Handvoll Leute eingeladen worden. Nile Rodgers hat sich da so ein bisschen... Also es ist wohl wirklich alles so, er hat es 1:1 so eingespielt, es wurde eingefangen, dann wurde es produziert. Seit 5 Jahren sind die immer mal wieder ins Studio gegangen, haben die Sachen gemacht. Und auch was die PR-Kampagne angeht, die ist zwar unglaublich groß in dem Sinne, dass da viel Geld ausgegeben wurde, aber sie ist total oldschool. Also sie ist so gar nicht irgendwie, wir machen eine fiese Aktion bei Facebook und hier die neuen Medien, bla bla bla, sondern was machen die? Die schütten so richtig Geld aus, kaufen sich Werbezeit im amerikanischen Fernsehen, sind in verschiedenen Sendungen da einfach so ganz kurz aufgeblendet worden. Und dann, das war es eigentlich fast schon. Die Musik spricht irgendwie für sich selber, weil da so eine riesige Erwartungshaltung entsteht oder entstanden ist. Daft Punk machen was Neues. Wir wollen das jetzt endlich hören. Was machen die da? Erfinden die Dance Music neu? Wahrscheinlich nicht.
Und sie gucken ja zurück. Und du hast ja wirklich diesen Song ausgesucht, den eigentlich keiner hören will.
Ich finde, dass man ihn schon hören möchte, diesen Song, der jetzt kommt. Man würde vielleicht gerne auf dieses Gestottere von Giorgio Moroder so ein bisschen verzichten. Andererseits ist es für mich so ein ganz großer Schlüsselmoment in diesem Album.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs.
Daft Punk mit Giorgio by Moroder. Und da wurde mal ein wenig eben erklärt, wie das funktioniert mit der elektronischen Tanzmusik. Und wer hat es erfunden? Das heißt ja, dass seine Arbeit damals mit Donna Summer die moderne Dance-Musik eigentlich dann angeschoben hat. Alles, was danach kam, musste sich daran orientieren. Man muss natürlich Kraftwerk noch ein bisschen mit reinwerfen, aber egal, wichtige Figur. Aber komisch, ne? So ein Interview-Ding irgendwie.
Irgendwo stand, dass wir würden quasi ein neues Genre einführen, Doku-Disco oder
Oral History. Ja.
Doku-Disco.
Ja, ich finde aber, es ist auch, also abgesehen von seinem interessanten, aber natürlich auch irgendwie seltsam verstörenden Reden, ist es auch ein super Track, der sich einfach ab diesem Zeitpunkt irre entwickelt. Also es wird dann ja eher so eine Art Prog-Disco-Monstrum, irgendwie, was dann ja noch 7 oder 8 Minuten weiterläuft. Und ja, also ich finde es toll. Ich wollte auch nochmal eben ganz kurz zu dir, Martin. Also ich finde schon, dass die einen erheblichen Aufwand betrieben haben. Also es sind natürlich diese paar Namen, die jeder kennt dabei, aber jeder der Leute, die da noch mitgemacht haben, ist ein absoluter, höchst bezahlter Studiomusiker. Also ich weiß nicht, ob die Leute heute immer noch so teuer sind, wie sie mal in den 80ern oder so waren. Also da sind die, da ist so die halbe Truppe ungefähr dabei, die bei Michael Jackson irgendwie bei Off the Wall mitgemacht hat und Leute, die bei Phil Collins oder sonst wie, also bei irgendwie den ganzen slicken, teuren Studioproduktionen mitgemacht haben, die spielen hier Bass oder zweite Gitarre oder schlagen mal auf die Trommel oder sowas. Das unten, wie gesagt, öfter mal ein Riesenorchester, was im Booklet auch irgendwie namentlich jeder Einzelne aufgezählt worden ist. Ich denke schon, dass die sich da ganz schön reingekniet haben.
Ich glaube, aber das haben die, was heißt, ist natürlich Interpretation und Spekulation, aber ich glaube, die hatten einfach Lust zu und sie können sich das leisten und es ist eigentlich, glaube ich, ziemlich egal, ob die da gespielt haben oder nicht, weil das Finish ist halt, kommt von diesen beiden, die eben jeden Trick kennen, um eine Platte gut klingen zu lassen und die leben tatsächlich da auf ihrem eigenen Planeten und schauen so ein bisschen herab auf das, was da so links und rechts passiert und naja, und haben natürlich ja auch etwas Unglaubliches geschafft. Also das ist eine der wenigen Clubprojekte, die ja wirklich Mega-Mega-Status erreicht haben. Und das über diese wahnsinnig lange Zeit. Also da haben sie natürlich auch einen Status, wo solche Leute, die vielleicht auch dann die letzten 20 Jahre nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten, natürlich auch froh sind, mal wieder bei sowas mitzumachen.
Außerdem, ich meine, Pharrell Williams hat die bekniet. Der hat die beiden bekniet, dass er teilhaben kann an diesem neuen Album. So wird es zumindest erzählt. Und unterm Strich, Studiomusiker, dadurch, dass sie so schnell spielen, so Sachen so schnell einspielen können und so perfekt sind, sind die manchmal unterm Strich billiger, als wenn du so ein paar so Halbkönner nur ins Studio dir holst. Ich meine auch nicht geringer Aufwand, meine ich nicht unbedingt damit, dass sie sich keine Mühe gegeben hätten, sondern ich glaube einfach nur, du holst dir halt super Musiker ins Studio, die arbeiten alle total fokussiert und dann holst du dir Pharrell Williams und ich meine, Giorgio Moroder war wohl ein paar Stunden im Studio, hat einfach erzählt, sie haben es mitlaufen lassen und daraus diesen Track dann gebastelt. Der hat ja mit der Musik gar nichts zu tun, sondern er hat einfach nur diese gesprochenen Worte da geliefert und das meine ich mit nicht so großen Aufwand.
Also mir gefällt vor allem dieses Statement. Alle versuchen immer nach vorne zu gucken und rauszufinden, wo ist jetzt the next thing? Und sie haben ja im Umfeld auch davon erzählt, also die Electronic Dance Music, die ist irgendwie tot, wir müssen jetzt was Neues machen, spielen es eben mit Studiomusikern ein. Aber musikalisch eben dieser komplette Rückgriff. Und das ist so genial gelöst in diesen Songs. Also wir haben ja da Michael McDonald, California Love, solche Geschichten höre ich dann aus den 80ern. Das ist so eine richtige Hall & Oates Produktion teilweise. Und diese funky Disco-Funk-Gitarre von Nile Rodgers, da hört man auch so ein bisschen diesen Cheek-Bass raus. Ich habe den Eindruck, das sind auch Sachen, die sich in den letzten Jahren ein bisschen verdichtet haben. Also nicht nur, dass irgendwelche DJ-Produzenten sich mit dem Disco-Funk auseinandergesetzt haben, das hat ja immer stattgefunden. Aber es gibt inzwischen auch Bands eben, die in diesem Stile Songs schreiben. The KDMS habe ich im letzten Jahr kennengelernt und ich habe den Eindruck, Daft Punk machen das jetzt quasi mainstreamfähig.
Und es kann halt auch nicht jeder. Es ist eben, da ist eine Menge an Könne, glaube ich, verloren gegangen und es ist damit relativ viel Aufwand wahrscheinlich noch wieder hinzukriegen. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es gab ja, wie gesagt, eine Menge Enttäuschung. Also wir können ihn nennen, der Kollege Tobias Rapp meint im Spiegel, die Platte sei verdaddelt. Dirk Peitz in der Welt war es, glaube ich, war ebenfalls wenig begeistert. Ist das enttäuschte Liebe? Ist das, ich meine, innovativ waren sie doch eigentlich schon lange nicht mehr.
Also die letzte Platte voll war ja so eine reine, wir hauen euch irgendeinen wirklich fiesen, zusammengekatteten Scheiß vor den Kopf, also Human After All, das war ja wirklich nur so aus irgendwie 10-minütigen Sachen, die immer wieder geloopt, 10-sekundigen Sachen, die geloopt und geloopt und geloopt wurden, dann wurde da so ein Song wie Robot Rock draus, der wirklich nur einen annervt im Prinzip und dass die so eine Eleganz nochmal zu so einer Eleganz fähig würden, sein würden und aber auch zu so einer, also Emotionalität. Also ich finde, diese Platte ist extrem, also bei mir jedenfalls löst sie so ganz starke Emotionen aus. Also so, ich fühle mich total aufgeweicht auf eine seltsame Weise irgendwie, wenn ich das höre. Also manchmal könnte ich echt losheulen, also gerade bei diesen etwas langsameren Stücken. Und
ja, das müssen wir so stehen lassen. Mehr kann man doch gar nicht sagen. Wenn Jörg Wunder weint,
wer will dann was sagen? Mach dich nicht hier über Männer, die weinen lustig.
Daft Punk und Instant Crush aus dem Album Random Access Memories und das wird die beiden Herren in ihrer Pariser Penthouse Deluxe Mega Loft 5000 Quadratmeter Wohnung freuen, wenn sie diese Wertung hören.
Hit, 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 Hit.
Und damit qualifiziert für die Longlist des Soundcheck Awards 2014. Wenn sie kommen, was ist das? Ist das ein Telefon? Ist das meins?
Ja.
Wahnsinn. Flugmodus. Das ist analog noch. Ja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, man muss das auch mal so sehen. Daft Punk würden jetzt wahrscheinlich einen Song draus machen.
Die haben dich gerade angerufen.
Unterdrückte Nummer wahrscheinlich.
Ja, genau, da gehe ich nicht ran.
Jean-Michel Jarre hat mit diesem Geräusch aber mal einen Song gemacht vor 10 Jahren.
Echt?
Er hat das vor die Mikro gehalten und dilit, dilit und dann hat er ein Beat drum.
Wie viel hat er verkauft?
Null.
Naja.
Ein Promo-Exemplar, das habe ich.
Wahrscheinlich eine Single wieder gepresst und alles andere kaputt gemacht und dann für 20.000 Euro versteigert. Kennen wir doch alles. Haben wir doch alle selbst schon mal gemacht. Allerdings eine Platte? Wer von euch hat schon mal eine Platte gemacht?
Kassette.
Keine Kassette.
Damals in den 80ern.
Ja. Gut, da war Jamie Cullum, glaube ich, gerade mal geboren, kann das sein?
79.
79, immerhin.
So, ganz junges Ding.
Momentum, ja, um die Platte geht's jetzt.
Genau, Momentum, das sechste Album von Jamie Cullum, je nach Zählung, wenn man jetzt das Mixtape und das Live-Album rauslässt. Alles soll neu werden, wann immer ein neues Album rauskommt und das wollte auch Jamie Cullum machen und es gibt da handfeste Gründe für. Der Mann hat vor ein paar Jahren geheiratet und in enger Fruchtfolge 2 Kinder in die Welt gesetzt und das hat natürlich seinen ganzen Kompositionsprozess durcheinander gebracht. Die Familie Cullum wohnt jetzt auf dem Land in England und er hat sich dort in dem großen Landsitz ein Zimmer eingerichtet, wo jetzt die Songs entstehen und das ist das Novum an dieser Platte. Es gibt nämlich zum ersten Mal im Leben von Jamie Cullum Demos, die angefertigt wurden. Einige Stücke sind auch unterwegs entstanden, auf Tour, wie man liest. Also teilweise im Zug, wenn ihm irgendein Beat eingefallen ist, schnell irgendein Pappkarton her oder irgendeine iPhone-App, mit der das festgehalten wurde. Also das ist für einen jemanden, der aus dem Jazz kommt, relativ ungewöhnlich. Es war auch für ihn relativ ungewöhnlich, musste sich da erstmal umprogrammieren quasi. Nichts mehr mit Bandlife einspielen, sondern eben nur ganz kleine, begrenzte Zeitschnipsel, wo er mit der Band frei von der Familie dann kurz im Studio arbeiten konnte. Und das hat Einfluss auf das, was man auf diesem Album hört. Er ist ja immer am besten, wenn er auf dieser Schnittstelle ist zwischen Jazz und Song. Hat sich da auch nicht so richtig festgelegt, nach wie vor. Ich bin kein Jazz-Crooner, also hier für die alten Damen, das will ich nicht machen. Und ich bin auch kein Popstar, weil dafür bin ich nicht eitel genug. Und ich finde, er funktioniert auch auf diesem Album am allerbesten, wenn er eben die Stärken seiner tollen Stimme rausholt und unglaublich geile Piano-Passagen, schöne Songs komponiert und das eben auf der Schnittstelle zwischen Jazz und Song ist. Es gibt ein paar Kollaborationen, Roots Maneuvers dabei, Ben Lambden von Nostalgia 77, die sollen so ein bisschen den Modernisierungspush besorgen und ja, die Nummer können wir mal hören, also zusammen mit Ben Lambden, Jamie Cullum, When I Get Famous, alter Klassiker von Cole Porter.
There's diamonds hiding in my hands, they're gonna cut through the window. Ain't no one messing with my plans. Right now my star is in limbo. Sit back and watch my scrawny frame. Whoa, you never really knew me.
When I Get Famous, Jamie Cullum aus seiner neuen Platte Momentum hier im Soundtrack auf Radio 1. Und das Ding ist für mich eine Granate, ganz klasse, sowas mag ich. Schöne Bläser, tolle Schweinsorgel und dann ein Schlagzeugsound, der so klingt, wie ein Schlagzeug eben klingen muss, wenn man solche Musik macht. Schön organisch gemacht, Riesenhook irgendwie und schön.
Ja, das lag an dem Typen, der mitgearbeitet hat, ne? Ben Lambden. Also ich will nicht verschweigen, für mich gab es auch echt unverzeihliche Gurken dabei. Also das letzte Stück, You're Not The Only One, das liegt an der Produktion. Also Duncan Mills hat diese etwas poppigeren Nummern produziert. Das ist so ein ekliges Rangeschleiber an den Mainstream. Und das hat er auch nicht nötig. Und wie wir eben ja gehört haben, konnte er besser.
Jazz Hobbit. Was? Jamie Cullum wird in England der Jazz Hobbit genannt.
Was ist denn Hobbit?
Das ist ein kleiner Zwerg.
Ist das politisch korrekt, das so zu sagen?
Weiß ich nicht genau.
Ein kleiner Kleinwüchsiger.
Wer sagt denn sowas?
Das sagt unter anderem The Guardian, glaube ich, war's.
The Guardian.
Ja, ich schließe mich dem aber an, weil ich
also so ein Analogmedium.
Ja, genau, so ein Oldschool-Analogmedium. Mir ist das, der Song eben gerade, den finde ich super, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst, das ganze Album so als solches genommen, es gibt im Radiosprecher dieses, die Stimme soll präsent sein. Und der Typ, ja, irgendjemand muss dem gesagt haben, mach deine Stimme überpräsent und die Musik auch. Und das führt dann unterm Strich dazu, dass da einer ist, der schreit einen im übertragenen Sinne permanent an, die ganze Zeit. Es gibt keine leisen Momente, wahrscheinlich aus so einer Angst heraus, so einen Abschaltimpuls zu liefern oder sowas. Und für mich ist das eher ein Zeichen von zu wenig Selbstbewusstsein als von zu viel Selbstbewusstsein. Mich nervt das auf Dauer, auf Albumlänge.
Nun will ich dir was verraten. Ich habe diese CD in einen Computer geschoben, in ein entsprechendes Programm dazu aufgerufen, das heißt iTunes. Und da sieht man rechts immer das Genre eingeblendet. Und da steht POP. Mhm. Das ist eine Abkürzung, ist für Pop. Und that's what it's all about. Ich finde, es ist einfach eine massive, krachende, laute, tolle Popplatte. So eine Analogie. Das ist so ein bisschen so wie Elton John das früher auch konnte.
Ja, ich finde aber auch, da würde ich mich Martin anschließen. Also mir fehlt da auch, also erstens finde ich das auch, also dieses tatsächlich schreit einem das irgendwie ziemlich entgegen. Ich finde außerdem, mir kommt er irgendwie sofort wie so ein Zirkuspferd, der irgendwie seine Kunststücke vorführt. Also ich finde einige Nummern, eben das hier, die beiden Coverversionen auf der Platte, noch zwei, drei andere Songs finde ich super, aber als Platte funktioniert es für mich überhaupt nicht als Ganzes und ich weiß nicht, also ich fliege da raus irgendwie.
Love for sale. Appetizing young love. Love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. For a trip to paradise.
Ja, Cole Porter hätte das wahrscheinlich nicht überlebt, diese Version von Love for Sale. Wir finden sie, glaube ich, ganz gut. Jamie Cullum hier zusammen mit Roots Maneuver. Und als die Musik lief, sagte Oliver Schwesig, das ist ein bisschen was wie populärer Jazz. Inside-Witz kann man nur verstehen, wenn man auf Facebook ist, egal.
Und mit mir befreundet ist.
Ja, das sind ja nicht viele.
Ja, aber die wissen das.
Die 20 Leute sind
immer in der Minderheit.
Ja. Genau. Nee, aber ihr spielt ja auf Jazz-Festivals, was ja irgendein Online-Medium, wie glaube ich Spiegel Online kürzlich, dazu provozierte, sich darüber zu echauffieren, dass immer mehr sogenannte Nicht-Jazzer auf Jazz-Festivals spielen. Ja, wenn das nicht so wäre, gäbe es überhaupt keine Jazz-Festivals mehr.
In 10 Jahren spielt man einfach Jazz.
Ja, das ist mir eigentlich völlig egal, wie man das nennt.
Hat sich vielleicht jemand von euch mal den Spaß gemacht, seine BBC-Sendung zu hören, Jamie Cullum? Der hat ja einmal in der Woche dienstags immer seine BBC-Sendung.
Jedes Mal.
Ne? Und eigentlich ganz eklektischer Mix. Also der kennt sich extrem gut aus bei klassischen Modern Jazz, 50er Jahre, Chet Baker und Charles Mingus und solche Leute laufen da. Und dann zwischendurch dann auch plötzlich Bilal und dann erzählt er dauernd Anekdoten. Und die Sendung, die ich beim letzten Mal gehört habe, das passiert immer so zwischen Tür und Angel. Ich sitze hier in Madrid in meinem Hotelzimmer, habe in einer Stunde einen Auftritt und die Show, die kriege ich jetzt hier noch kurz reingequetscht. Mhm. Und also ja, extrem hohes Musikwissen, muss man wirklich sagen. Und das finde ich extrem bewundernswert. Und die Nummern, die wir jetzt rausgepickt haben, die sind, finde ich, ich schließe mich dem Urteil von Jörg an. Es gibt ein paar, die finde ich einfach unverzeihlich auf dieser Platte. Dafür kann er einfach mehr. Aber die anderen, die wir jetzt auch gehört haben und so, grandios. Grandios. Und eben mit dieser Wahnsinnsstimme, die, bei der man nicht vermutet, dass es erstens Brite ist und zweitens erst 34 ist.
Also ich finde die Sachen, die ihr nicht gut findet, auch gut, muss ich sagen. Weil da steht immer ganz dick POP hinter, was eine Abkürzung für Pop ist. Und
okay. Von einem Jazz-Hobbit.
Ich höre das wirklich lieber. Ich höre das wirklich lieber als den 300. verzweifelten Versuch irgendeiner jungen Gitarrenband nochmal irgendwie.
Ja, aber das ist doch gar kein Argument für irgendwas.
Also doch, natürlich. Für mich ist das ein Argument, auch die nicht so vielleicht herausragenden Sachen auf dieser Platte eher zu gutieren. Ja, Mainstream, ja. Ja.
Also ehrlich, da höre ich aber. Ich weiß nicht, also meistens. Also Ben Folds oder so finde ich dann da schon manchmal irgendwie inspirierender.
Das ist nämlich ganz schlimm. Folds 5 ist mit das Schlimmste, was überhaupt jemals in Tonträgerform unter uns geworfen wurde.
Junge, jetzt fällt aber schwere Geschütze auf.
Was mich, glaube ich, so stört, ist, man hört das ja in diesen Songs raus, dass der Typ sich wirklich in der Musik total gut auskennt. Und ich behaupte, wenn der wollte, könnte der ganz andere Sachen machen. Aber er hat sich eben entschieden, diese Schiene zu gehen und ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, er hat 10 Millionen Platten verkauft. Was kümmert denen das, was ich jetzt hier sage oder was wir jetzt hier sagen oder sowas? Völlig okay. Der hat sich halt für diese Pop-Schiene entschieden. Das ist für mich aber so ein Futter für so eine ganz bestimmte Art von Radiosendungen, für Radiosender. Und da macht er eben, liefert er. Und dazu ist er noch ein halbwegs junger Mensch irgendwie. Und so, ja, ist ja auch ganz schön, dass da so jemand mit Jazz-Hintergrund so eine Musik auch machen kann. Aber eigentlich müsste der doch mit all dem Wissen und sowas, was der hat, auch mal was wagen oder so ein bisschen so seine Safety-Schiene einfach nur so kurz verlassen.
Warum?
Warum nicht?
Damit es dir besser geht, oder was?
Nee, damit er mal zeigt, dass er das auch kann. Weil das, was er hier macht, hat er ja die ganzen letzten Alben schon gezeigt, dass er das kann.
Aber du sagst es im Prinzip schon in dem Satz selber, er kann es nicht, weil ihm sozusagen diese Seite, glaube ich, wirklich fehlt. Also ich meine, ich glaube, diese Platte ist sozusagen auch irgendwie ein Spiegelbild seines gelungenen, glücklichen Lebens irgendwie oder sowas. Und das, vielleicht ist das irgendwie auch ein, keine Ahnung, vielleicht ist das so.
Für Nerds wie euch ist das schwer erträglich.
Ja, natürlich.
Soll jetzt eine Platte mit Peter Brötzmann aufnehmen? Oder was?
Nein. Aber er könnte...
Der bräuchte noch mal Krisen irgendwie. Dem müsste noch ein bisschen Unglück passieren im Leben.
Nein, wirklich nicht. Also es ist ja wirklich, also man möchte es ja niemandem wirklich wünschen oder sowas, aber er hat nicht die Fähigkeit sozusagen, sich das vorzustellen, und dadurch fehlt meiner Meinung nach seiner Musik irgendeine gewisse Form von Tiefe. Punkt.
In all the sharing times under some weary skies, it's just the same things that I don't know. It's just the same things.
Yeah. The same thing. Jamie Cullum, super. Was? Momentum heißt das Album und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Können Sie sich denken, wer den Hit gegeben hat? Ich vermute mal, die anderen drei haben gesagt, die Platte geht in Ordnung. Damit ist die erste Stunde Soundcheck schon wieder fast vorbei.
Soundcheck. Das musikalische Quartett auf Radio 1.
Und damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde dieser Sendung, in der es ja immer um neue Platten geht, die an diesem Freitag erscheinen. Martin Böttcher ist dabei, Oliver Schwesig, unser Techniker Jochen Saupe, mein Name ist Andreas Müller und einer fehlt, Jörg Wunder. Und ja. Der hat die Platte, auf die viele gewartet haben. Und die kommt von The National.
Ja, ich glaube, wirklich viele Leute warten auf diese Platte, denn für eine Band, die ja erstmal irgendwie nicht so besonders hervorstechende, irgendwie medial verwertbare Eigenschaften aufweist oder irgendwelche Skandale produziert hat, dafür haben es The National wirklich weit gebracht. Die ersten Jahre ihres Bestehens waren sie eher so ein Kritikergeheimtipp und hatten natürlich auch schon Fans, aber das war irgendwie noch auf sehr niedrigem Niveau. Und ja, erst 2007 eigentlich hat das Quintett aus Cincinnati, Ohio, mit der von heute aus gesehen vorletzten Platte Boxer einen kleinen, mit der 2010 erschienenen LP High Violet dann einen ziemlich großen Sprung nach vorn gemacht. Rein nach Verkaufszahlen sind sie jetzt zwar noch nicht ganz in der Liga der großen amerikanischen Indie-Rock-Band der Nullerjahre, also Arcade Fire, angekommen, aber sie sind ihnen ziemlich dicht auf den Fersen und spielen beispielsweise in Berlin im November in der Max-Schmeling-Halle. Also es ist dann schon eine große Nummer. The National, das ist vor allem, oder also nicht vor allem, aber so das Markanteste an der Band ist der Sänger Matt Berninger, dessen Flüsterbariton, möchte ich das mal nennen, wahrscheinlich so soundtechnisch das hervorstechende Merkmal ihres von, ja, irgendwie von Post-Punk, von Amerikaner beeinflussten Gesamtkonglomerats ist. Und dazu kommen noch zwei Brüderpaare, die Zwillinge Aaron und Bryce Dessner an Gitarren und Keyboards und als Rhythmusgruppe Brian und Scott Davendorf. Man kennt sich zum Teil schon seit Kindertagen, hat in wechselnden Konstellationen in irgendwelchen Vorgängerbands gespielt und ab 1999 ist man dann The National. Das stetige Wachsen dieser Band liegt neben einem ziemlich konstanten Output an Platten vor allem auch da oder vielleicht auch daran, dass kaum jemals etwas Negatives über sie gesagt oder geschrieben wurde. Und diese allgemeine Wertschätzung der Band und ihrer Mitglieder äußert sich dann auch in einer erstaunlichen Vernetztheit innerhalb der Musikszene. Immer wieder stellen sich auf ihren Alben ziemlich namhafte Kolleginnen oder Kollegen brav für Sessiondienste in die zweite Reihe. Auf der aktuellen Platte sind das zum Beispiel Leute wie Sufjan Stevens, Sharon van Etten oder Owen Pallett. Trouble Will Find Me, so heißt das aktuelle Werk, ist nun die 6. Platte. Der Titel ist durchaus programmatisch zu verstehen. Auf 13 Songs, fast eine Stunde lang, gibt Matt Berninger mit belegter Stimme den Schmerzensmann, der mit sich und der Welt im Unreinen ist, würde ich mal sagen. Würde man annehmen, dass die ausschließlich in Ich-Perspektive erzählten Songs wie I Should Live in Salt, Demons oder Humiliation autobiografisch wären, müsste man sich wohl ernsthaft Sorgen um den 42-Jährigen machen. Wahrscheinlicher aber ist, dass der mutmaßlich glücklich verheiratete Vater einer 2-jährigen Tochter eher ein Rollenspieler ist, und zwar ein ziemlich überzeugender. Als erstes hören wir das Stück Don't Swallow the Cap.
Und Don't Swallow the Cap aus dem neuen Album Trouble Will Find Me hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ja, sie haben ein bisschen Downsizing betrieben. Sehr zum Wohle der Songs, finde ich. Das letzte Album hatte doch noch viele aufbrausende Momente. Das haben sie ganz schön zurückgefahren. Ich finde, das ist unglaublich gelungen, weil die Band rausgefunden hat, wo sie am allerstärksten sind. Nämlich dann, wenn sie sehr, sehr leise sind. Wenn man diesen, wie hast du gesagt, Flüsterbariton von dem Matt Berninger hört, und diese Songs sind unglaublich ergreifend und subtil, und genau dann, wenn sie nicht auf die große Pauke hauen, dann die Texte sind ein bisschen surreal, es geht immer um diese depressiven, Ende der Liebe und so weiter, und einen habe ich gefunden, wo auch eine Geschichte erzählt wird, den hören wir nachher noch, Humiliation, da geht es irgendwie um eine Party oder sowas, also ansonsten kann man sich da kaum festhalten an den Texten, das ist also immer sehr nach innen gewandt und immer das Ende der Liebe, und ich finde das auch das Spannende an der Band, das ist halt keine Jugendband irgendwie, sondern es ist eine Erwachsenenband. Der Berninger ist, wie du gesagt hast, ja Anfang 40 und hätte es ja gar nicht nötig, den Depressiven zu geben, weil er glücklich
ist. Du bist halt noch nicht Anfang 40.
Nee, ein Glück. Nein, aber das für die als Rolle finde ich das
ganz gut. Die härtesten Jahre, ehrlich. Ich glaub's
mir. Die härtesten sind Ende 40.
Die härtesten Jahre kommen
noch. Du bist ja sogar noch einen Tag älter als ich, genau.
Haken.
Ja. Und ich brauche immer dich anzugucken, um zu wissen, was mir noch bevorsteht.
Ja, genau, morgen zum Beispiel wird ein verdammt harter Tag für dich, wenn ich das so mal sagen darf. Also ich finde, ich weiß auch nicht, also mich hat diese Platte bis jetzt relativ kalt gelassen. Ich hab die Vermutung, dass die wirklich oft gehört werden will irgendwie, und ich habe den Eindruck, dass das momentan für mich jahreszeitlich bedingt irgendwie überhaupt nicht geht, also, und zumal auch Daft Punk das total verstopft gerade momentan. Es ist irgendwie so ein guter Stadion-Kuschelrock, der irgendwie so eine Sehnsucht nach eben sowas wie U2 in gut oder so oder Coldplay in gut irgendwie zum großen Teil schon erfüllt und es irgendwie auch ist und so. Und es sind total sympathische Leute, beste Verbindungen. Die beiden Brüder hier, die haben ja auch zum Beispiel so ein Dark Was the Night, das war so ein AIDS-Benefit-Sampler mit allen, die im amerikanischen Indie-Rock irgendwas zu sagen haben, irgendwie damit drauf gewesen. Das hat über 1 Million Dollar irgendwie eingebracht für die AIDS-Hilfe und so. Also die sind einfach, das sind super Leute. Aber mich lässt es momentan irgendwie seltsamerweise kalt, zum Beispiel aber auch, ich habe die Vermutung, weil ich neulich in der letzten Sendung, in der ich hier war, da hatten wir die Platte von Juniper, die finde ich eine relativ ähnliche Baustelle bedient und die für mich aber musikalisch einfach viel interessanter sind, weil sich die Songs in sich viel mehr entwickeln. Das hier sind Songs, die sind immer, finde ich, einfach da. Die sind ganz oft von vorne bis hinten relativ ähnlich. Klar gibt es da so Binnenverschiebungen oder sowas, aber bei Juniper hatte ich den Eindruck, da passieren Entwicklungen oder so und die vermisse ich hier teilweise ein bisschen.
Mir ist es ganz anders gegangen mit dem Album. Also vom ersten Augenblick an fand ich, also ich dachte schon nach den ersten paar Sekunden eigentlich, das ist, glaube ich, ein gutes Album. Und dann je länger ich es gehört habe, desto besser fand ich schon beim allerersten Mal hören. Das sind die kleinen Dinge, die dieses Album irgendwie so zum Guten, wenn auch vielleicht nicht zu so einem großen Album machen, aber schon zum guten Album. Die Stimme, na klar, hast schon gesagt. Dann aber diese kleinen Brüche im Tempo und im Beat. Und vor allem aber auch dieser Verzicht, einen Rhythmus mal nicht in den Vordergrund zu stellen und nicht einen auf Mumford und Sons zu machen zum Beispiel. Man hört das ja manchmal so ein bisschen so raus in dem Rhythmus, finde ich. Das könnte auch, Mumford und Sons hätten das voll nach vorne gedreht, den Rhythmus und sowas. Und da sowas ja in die Fresse gemacht. Und das tun sie hier meiner Ansicht nach nicht. Und die setzen auch nicht zu sehr aufs Gefühlige und machen nicht immer das Offensichtliche. Und deshalb, finde ich, funktioniert das so gut.
Martin und Oliver haben recht.
Oh, when I lift you up, you feel like 100 times yourself. I wish everybody knew what's so great about you. But your love is such a swamp, you don't think before you jump. And I said I wouldn't get sucked in. This is the last time.
The National und This is the Last Time, Trouble Will Find Me ist ihr neues Album und wir reden hier im Soundcheck auf Radio 1 drüber. Wir müssen vielleicht nochmal kurz zurückblicken auf ein Album namens High Violet, 2010 erschienen, ein, wie ich finde, Jahrzehntalbum, das heute noch absolute Gültigkeit hat, das kann man auflegen und hat irgendwie zu knabbern, zu denken und vielleicht auch ein bisschen Spaß, das wird in 5 Jahren eigentlich auch noch so sein. Und wir müssen uns, glaube ich, nochmal vergegenwärtigen, dass wir hier auf dem Planeten The National uns befinden. Ich glaube, alles, was hier an Kritik laut werden kann an diesem Album, muss gegengestellt werden zu dem, was sonst noch so passiert. Und jetzt kann natürlich wieder jeder sagen, ja, aber spielt denn das eine Rolle, dass es eben wie wahnsinnig viele total langweilige, junge englische Gitarrenbands gibt, die irgendwie versuchen, was zu machen, dass es irgendwie die EDM, Electronic Dance Music, Revolution und Okkupation in Amerika gibt etc., dass es so viele andere komische Sachen gibt. Das hier aber hat eine, das ist so wie so ein richtig gut gewebter Teppich oder so. Das ist einfach eine ganz große Qualität von einer, will man es noch Rockmusik nennen? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch zutreffend ist. Es ist
sinfonische Popmusik?
Keine Ahnung. Und dann wären wir irgendwie zu nah bei anderen Bands, die dann auch relativ schnell langweilig werden, aber das hier, also du hast ja eben gesagt, die Songs sind einfach irgendwie so da und so dieses, ich weiß, was du meinst so ungefähr, aber das sind immerhin Songs. Das ist wirklich etwas, was, wo du jeden Song wirklich nehmen kannst und hinstellen kannst und sagen kannst, so, guck dir den an, hör dir den an, mach was mit. Und das ist halt total rar heute, finde ich.
Aber ich weiß auch nicht. Also ich meine,
wenn man mal also einen konservativen Herangehensweg zu solcher Musik wählt.
Also ich weiß noch, neulich bei Junip, da wart ihr alle, also du und Martin und, verdammt, jetzt komme ich nicht drauf, aber ihr wart alle völlig aus dem Häuschen. Ich habe mich während der Sendung überzeugen lassen, dass die Platte wirklich toll ist oder sowas. Aber hier wird es nicht gelingen. Es ist für mich möglicherweise im November oder so eine Lieblingsplatte oder so, keine Ahnung. Aber im Moment, das läuft, ich weiß nicht, also ich, die, ja, also für mich entwickeln sich diese Stöcke nicht. Es bleibt irgendwie dabei. Die sind natürlich handwerklich auf fantastischem Niveau. Und wenn ich denke, also Sufjan Stevens ist irgendwie einer meiner absoluten Lieblingsmusiker, dass solche Leute da einfach mitmachen irgendwie und sich in den Dienst der Sache stellen, dann denke ich natürlich, das muss fantastisch sein. Aber trotzdem, es erreicht mich nicht.
Na gut, ja. Man kann ja eh immer nur das sagen, was die Musik mit einem selber macht. Und trotzdem, ja. Ich würde dann so entgegensetzen, dass das eine Band ist, die ihren Sound gefunden hat und die so in sich komplett ruht und dass man so das Gefühl hat, die sind bei sich. Die Songs, vielleicht sind die so ein bisschen ausrechenbar, weiß ich gar nicht so genau, weil da fehlen ja Brüche oder sowas in diesen Songs, ne? Man kann nicht sagen, da passiert Überraschendes oder sowas, aber trotzdem, da ist eine großartige, intensive Stimmung, so eine ganz schlimme Atmosphäre, die mich sofort packt. Irgendwie. Und na gut, das ist dann halt der Unterschied. Den einen packt es, den anderen nicht.
Jörg, ich will dir auch nur eins sagen. Also du musst nochmal ein bisschen in dich gehen, vielleicht nochmal kurz in dich hineinhorchen. Nicht, dass du in ein paar Monaten, also wenn die Leute mit Fingern auf dich zeigen, sagen, hier, der Jörg Wunder damals, der hat, ja, dass du dich dann zu sehr schämst.
Es kann schon sein, dass ich jetzt in den nächsten Minuten noch umkippe und dann könnt ihr mich, dann braucht ihr mich nie wieder einladen. Wirklich. Nein, es ist, ich weiß, es ist irgendwie.
Aber es ist vielleicht auch zu viel verlangt, dass du zweimal am Abend weinst. Ja? Du hast ja vorhin schon gesagt, du weinst.
Ja, Daft Punk hat mich zum Weinen gebracht und eure Sturheit bringt mich zum Schreien. Und nein, es, keine Ahnung. Also das ist, ihr habt schon recht, das ist ein völlig persönliches Ding irgendwie. Aber
das war ja nun ein gut gemeinter Warnung.
Ja, ich weiß. Also der Facebook-Shitstorm oder der Shitstorm, sonst wo.
Noch ein Bier?
Was? Bier? Ich trinke doch keinen Alkohol.
Schon gar nicht während der Sendung.
Aus ihrem Album Trouble Will Find Me, heute erschienen, besprochen und verhandelt im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, dass er nicht gleich die Niete gezogen hat, das ehrt dann Jörg Wunder am Ende doch.
Nein, von Niete war nie die Rede, ehrlich nicht. Ja. Aber ihr habt mich echt ganz schön bearbeitet, muss ich sagen. Echt total in die Mangel genommen. Ich habe blaue Flecken an den Oberarmen und so, wie früher im Schulbus irgendwie. Ganz schön fies, echt.
Ja, so ist das hier.
Kneifen habt ihr bloß, das hat euch
Ja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Kneifen ist ja auch deshalb nicht, weil keine Mädchen heute da sind in der Sendung. Also hast du nochmal Glück gehabt.
Und an Haaren ziehen geht nicht mehr so richtig gut.
So, eine haben wir noch und die kommt von Dexter und die heißt The Trip. Dexter ist eigentlich ein Warmduscher und Weichei in der Hip-Hop-Szene, denn er ist unter anderem Produzent von Crow und Casper, also jenen Hassfiguren aus der Sicht von Typen wie Casey Rebel oder Farid Bang und solchen Typen. Die Gangster-Rapper hassen das, diesen Conscious-Hip-Hop, der nicht ballert, dröhnt und alles niedermäht, was bei drei nicht hinter der Mülltonne verschwunden ist. Nein, er ist jemand, der eine konservative Oldschool-Beat-Ästhetik pflegt und ja ziemlich gut damit gefahren ist. Also wer die Beats für diese Erfolgsalben von Crow und Casper geliefert hat, der kann sich dann auch schon mal ein bisschen zurücklehnen und andere Dinge machen. Das hat er jetzt gemacht. The Trip ist das Ergebnis und es ist auch das Ergebnis einer Obsession mit Musik, die Ende der 60er Jahre entstanden ist. Freie Liebe, Hasch, verzerrte Gitarren, Tablas und Revolution, das ist der Trip von Dexter. Und diese Reise in die Plattenkiste ist sowas wie ein naives, psychedelisches Hörspiel, das uns Geschichten erzählen will, die so natürlich nie gestimmt haben. Aber so verdichtet, wie er uns das liefert, bekommt man dann doch schon mal die Sehnsucht, sich in die Zeitmaschine zu setzen und dabei zu sein, wie es war, wenn vor laufenden Kameras ein LSD-Trip verabreicht wurde von einem bärtigen Arzt, der dann noch ein paar Ratschläge gab und so weiter. Er ist natürlich als Hip-Hop-Produzent ein Digger, aber knallharte Recherchen von Jörg Wunder haben ergeben, dass Dexter vieles vom Papa geerbt hat, also eine sehr ordentliche Plattensammlung. Das erzeugt schon mal Neid, aber doch hoffentlich keine Missgunst und Ablehnung.
Nein.
Denn ich finde, auch wenn das hier nicht wahnsinnig originell ist, es gibt natürlich Beispiele vorab, DJ Shadow müsste man nennen als Sample-Virtuosen, aber auch Eden, natürlich längst nicht so bekannt, aber vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter als DJ Shadow in seiner Verehrung, auch für eben diese psychedelische Zeit. Und ja, jetzt werden wir uns mal eintunen und unturnen und später vielleicht auch outdroppen, aber erstmal auf die Reise gehen hier. Once again, back, tune in. Und San Francisco H. Dexter. Dexter, The Trip, so beginnt dieser Trip in eine vergangene Zeit. Ich habe gerade eine Textnachricht einer erbosten Radio 1 Mitarbeiterin bekommen. Bitte darauf hinweisen, The National ist übrigens nächste Woche CD der Woche auf Radio 1. So, musste ich jetzt nochmal nachtragen. Aber zurück in eine Zeit, als das Wünschen noch half, LSD in jeder Apotheke zu bekommen war und die Ergebnisse schrecklich waren.
Ja, ich finde, das ist ja Psychedelic Musik ohne Rockmusikmitteln, sondern mit den Mitteln ja, des Hip-Hop oder mit modernen Sample-Methoden. Und das Ganze, ich finde ja auch interessant, wie diese Gattung Album aufgelöst wird. Also man kann die Dinger ja hintereinander hören, das ist, gibt da keine Songstrukturen, sondern das ist tatsächlich, wie der Name Haha es suggeriert, ein Trap, auf den man sich da begeben kann. Und es ist alles aufgelöst, aber es ist eben extrem rückwärtsgewandt, angenehm. Man gibt im Netz Videos von ihm, wo er seine ganzen Psychedelic-Schätze, die er da, von denen er gesampelt hatte, in die Kamera hält. Und so ist das Ganze entstanden. Da spielen auch noch Filme eine Rolle, nämlich The Trip, einen Film, den 1967 Jack Nicholson geschrieben hat, glaube ich, mit Peter Fonda. Und aus diesem und anderen Filmen sind Schnipsel eben im Verlauf des Albums zu hören. Bestimmte Wortmeldungen, jetzt kommt der Trip und jetzt so.
Ich finde, also, Entschuldigung, ich finde, das, ja, also, das ist mal wiederum eine Sache, die gefällt mir gut. Also, diesen Typen kannte ich vorher überhaupt nicht, also, da mich auch irgendwie die Produzenten von Crow oder Casper irgendwie nicht so wahnsinnig interessiert hatten. Und als ich das dann erstmal, also irgendwie in so einer komischen Schwarz-Weiß-Fotokopie das Albumcover gesehen habe, dachte ich erstmal, oh je, Mini, what's that? Und dann liest man so, der Typ kommt aus Heilbronn, ist wohl im richtigen Leben angeblich Kinderarzt, keine Ahnung, sagt er jedenfalls in irgendeinem Interview. Aber das ist, ja, eben, du hast vorhin schon, Andreas, die Namen genannt, also DJ Shadow oder Eden oder was weiß ich, DJ Crush, DJ Spooky, also diese ganzen 90er-DJ-Legenden, die irgendwie aus 10.000 und einen ultra raren Samples irgendwie was Neues zusammen mixen auf wirklich grandiose Art und Weise. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das auf dem Niveau alles ist oder so, aber andererseits, es ist unfassbar sophisticated, finde ich. Er hat, finde ich, schon auch so ein bisschen, also er sagt im Interview, dass alle Samples wirklich von Platten aus dieser Zeit und nur von Psychedelic-Platten aus dieser Zeit, also 68, 69 wären. Das ist natürlich ultra nerdig irgendwie. Man kennt als normal interessierter oder auch schon speziell interessierter Musikkritiker nicht mal einen Bruchteil davon wahrscheinlich. Also ich jedenfalls nicht. Ist mir aber auch egal. Da das Ganze so einen echt total lässigen, coolen Flow hat, der tatsächlich über die knapp 40 Minuten, die das Ganze dauert, finde ich, gut durchläuft. Also mir gefällt das.
Ich finde auch, dass es ein sehr selbstbewusstes Statement ist, lässt so auf relativ coole Art und Weise so zwei Welten miteinander verschmelzen. Es hat aber auch was sehr akademisch Weißes, möchte ich das mal nennen. Es gibt so einen Blog in den USA, der heißt Stuff Why People Like. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, natürlich. Ja, ich bin da auch.
Du bist da auch. Ne? Da werden so eine Sachen aufgelistet und immer so mit kleinen Artikeln unterfiltert, zum Beispiel Skinny Jeans oder sowas oder Banksy, den Street Artist, mögen halt weiße Leute. Ja. Und in so einem Blog-Eintrag namens Self-Aware Hip-Hop References, das mögen weiße Menschen eben auch sehr, wird kurz gesagt die These aufgestellt, dass coole, hippe Weiße jeden Weißen, der einen auf real Hip-Hopper macht, also Wigger, peinlich finden, es aber total gut finden, wenn man sich im Hip-Hop auskennt, wenn man Lyrics zitieren kann, im Spaß Gang-Handzeichen machen kann und sowas. Und für die, also vielleicht auch ein bisschen für uns jetzt hier gerade, ist The Trip dann das ideale Album, weil die Beats sind ganz klar Hip-Hop und dazu kommt eben dieses krasse Auskennertum in Sachen coole 60s-Sounds.
Dexter und Picture aus dem Trip.
Ja, da können wir auch nochmal in die schöne Brücke schlagen zu Jamie Cullum. Gesungen hat nämlich Josah Pite, oder ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, die Sängerin auch bei Nostalgia 77 ist, die Band, hinter der Benedict Lambden steht, der vorhin einen Track ja von Jamie Cullum produziert hatte. Also ja, ganz seltsam. Und es ist auch der einzige, wo gesungen wird. Mhm. Die Single ist es noch dazu. Und ja, ein wirklich unglaublich spannender Trip, weil das eben im Sekundentakt immer mit den Samples weitergeht und es ist einfach nicht nur so lapidar aneinandergereiht und ich möchte jetzt hier mal ganz viel Wissen, mein großes Plattenwissen zeigen, sondern das hat schon auch, ja, das macht, sophisticated ist das richtige Wort dafür. Ja. Das sind verschiedene Schichten, die da übereinander gelagert werden, die Filmzitate dazwischen, also das ist ein totaler Trip zum Zurücklegen.
Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, das ist ja eine Albumproduktion, die nach eigenen Angaben von ihm ohne psychedelischen Drogen geglückt ist. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, wo kommt denn dessen Interesse überhaupt so her an diesem Trip an sich? Naja. Und ich kann mir das nur so erklären, dass der halt um so eine hypnotische Wirkung von Musik weiß und irgendwie vielleicht mal aufzeigen möchte, dass man gar keine Drogen braucht, sondern wenn man Musik richtig einsetzt.
Hey, der ist Kinderarzt, die der hat Zugang zu jeder möglichen Art von Anästhesie.
Lachgas
und sowas. Zack, wird mal dran gesogen. Nee, ich fand interessant, was du eben gesagt hast, als du diese Schmähseite Stuff White People Like genannt hast. Und ich bin mir auch sicher, du hast es eben gesagt, als die Musik lief, er ist sicherlich in der Lage, ironische Gangzeichen zu machen. Zum Beispiel vielleicht die Abkürzung für Kinderarzt mit beiden Händen, irgendwie hast du ja selbst gesagt. Mhm. Aber ich finde es richtig eigentlich, dass er diese Platten, die er da hat, dann doch immer noch mit so Handschuhen anfasst und sie nicht brutalistisch cuttet wie Madlib oder auch Eden, solche Virtuosen, die ja wirklich mit offenbar 8 Armen arbeiten können, das tun, sondern das ist dann eben so ein deutscher Provinzproduzent, der zwar große Erfolge hat, aber wahrscheinlich eben vielleicht, weil er eben Zugang zu Lachgas hat, immer noch im Krankenhaus arbeitet, dann doch eine große Ehrfurcht vor seinem Material da hat, für den das nicht einfach nur ja, Atmosphären- und Beatlieferant ist, sondern der freut sich schon, dass er da diese Dinger hat und eben dann einmal so diese große Collage jetzt hinlegen kann, die er wahrscheinlich selber auch wirklich ganz gerne hört und es ist einfach ein schönes Werk, finde ich, und es versucht eben gar nicht zu konkurrieren mit dieser, ja, Virtuosität eines Shadow oder diesen Konsorten, die ganz, ganz weit draußen ist und insofern bleibt er dann deutsch und das finde ich auch in Ordnung.
Aber es gibt ja auch diese Theorie, dass Leute, die von außen kommen, also die sich für eine Bewegung oder ein Genre oder eine Mode oder sowas begeistern, einen viel genaueren Blick haben als die, die damit so groß geworden sind. Und ich finde, das merkt man hier bei diesem, sowohl was die Beats angeht, der ist eben nicht mit Beats groß geworden, als auch was diese Sexismusik angeht. Der hat sich die erarbeitet und ist da, glaube ich, meiner Ansicht nach viel, viel tiefer eingestiegen als jemand, der das vielleicht so aus allererster Hand mitgemacht
hat. Wenn sein Papa solche Musik gehört hat, also ich meine.
Naja. Wusstet ihr, dass er sich früher DJ Parkinson genannt hat?
Nein, das habe ich gelesen. Ja, das stimmt.
Das hat er im Interview gesagt. Ja,
das hat er. Warum das auch kommt, das kam doch vom Medizinstudium oder sowas. Also.
Klar.
Everything's inside. We're safe. Forever. No one can come in.
Ja, das ist genau die Musik, die sie brauchen für ihre nächste Sommerparty, wenn jemand LSD in die Erdbeerbowle schmeißt. The Trip von Dexter, das war gerade Summer Days Dropout und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Hat jemand LSD ins Becken geworfen?
Hier in den Erdnussflips, da ist bestimmt was drin.
Wunderbar, das war's. Das war der Soundtrack für heute. Martin Böttcher, danke fürs Kommen. Jörg Wunder war da. Jo. Oliver Schwesig, danke schön. Es geht hier gleich weiter mit dem großen Jürgen König und Lost in Music. Der Hinweis, diese Sendung können Sie nachhören im Internet radio1.de, zur Soundcheck-Seite gehen. 7 Tage lang alles komplett mit Musik. Ganz wichtig, am 31.05. der Soundcheck live aus dem C-Club, anlässlich der bevorstehenden Award-Verleihung für Neil Young. Andreas Müller, Soundcheck auf Facebook ist die Seite, die Sie mögen müssen, wenn Sie ein guter Mensch sein wollen.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.